nämlich die Verse 21 bis 48, Matthäus 5, 21 bis 48. Wir haben ja bisher in der Bergpredigt gesehen, dass wir keine Angst haben müssen vor dem Wort Pflicht, was ja viele Menschen mit sehr negativen Assoziationen verbinden. Und wir haben gerade in der letzten Predigt über die Verse 17 bis 19 gesehen, dass wir Acht haben müssen auf unsere Pflicht. Also Jesus erklärt, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz oder die Propheten abzuschaffen, sondern zu erfüllen, und dass er diese immer noch verbindlich eingesetzt hat und bestätigt hat für seine Jünger. Und wir kommen heute wirklich so zum Kern von dem, was Jesus eigentlich fordert in der Bergpredigt. Und ich denke auch zu einem Schlüsselabschnitt für das ganze Verständnis von der Bergpredigt. Und wir werden heute auch nicht auf jeden Vers so ausführlich eingehen. Und wir werden, so Gott will, das in den nächsten Predigten dann tun. Aber heute geht es einfach darum, eine Übersicht über diesen Rest des Kapitel 5 zu gewinnen. Ja, und einfach die Frage grundlegend zu beantworten: Was fordert Jesus in seiner Bergpredigt? Matthäus 5, 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Ich lese nochmal Vers 20 dazu. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird, wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Komm deinem Gegner schon schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn eine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen wird, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei oder Ehebruch, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seine Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, bei deinem Kopf schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber euer Wort Ja, ein Ja und Nein, ein Nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen will, wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem gehe zwei. Gib dem, der bittet, weise den nicht ab, der von dir borgen wird, will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Amen. Wir haben in der letzten Predigt Fragen aufgegriffen zu Gesetz und Evangelium, die Rolle des Gesetzes für den Christen. Und für einige wird das auch anspruchsvoll gewesen sein. Und Fragen, es kann gut sein, dass auch Fragen geblieben sind. Aber ich fasse einfach mal kurz zusammen einige der wesentlichen Punkte, die wir mitnehmen sollten von der Bergpredigt bis jetzt. Erstens, Jesus lehrt in der Bergpredigt ganz klar Gottes Gesetz, Gottes Gebote. Wie auch damals die Psalmisten, sagt er, dass die Gebote Gottes der Weg zum Glück sind. Wir finden zu Beginn der Bergpredigt neunmal das Wort Makarios auf Griechisch, überglücklich auf Deutsch oder glückselig. Und wir haben auch gesehen, wie Jesus vor allem später in den Evangelien oder auch in den Briefen der Apostel einzelne Gebote tatsächlich ändert. Wir haben angeschaut das Reinigungsgebot zum Beispiel. Jesus erklärt alle Speisen für rein, im Widerspruch zu zum Beispiel Levitikus. Und Jesus deutet dieses Reinheitsgebot um auf die innere Reinheit des Herzens. Und wir haben gesehen, dass das bedeutet, dass die alttestamentlichen Gebote nun im Neuen Testament, im Neuen Bund, neu beleuchtet werden müssen. Sie müssen in ihrem eigentlichen und auch prophetischen Sinne, voraussagenden Sinne verstanden werden. Matthäus erklärt ja, dass Jesus das Alte Testament erfüllt, immer wieder. Er erfüllte. Und jetzt auch hier, er erfüllte auch das Gebot. Er kam, um Gottes Gesetz zu erfüllen. Und ein Beispiel, die Reinigungsgebote, waren ja dazu da, dass unterschieden wurde, wer zum Tempel kommen durfte und wer nicht. Also wenn man kultisch unrein wurde, durfte man nicht ins Heiligtum kommen, weil man das Heiligtum verunreinigen würde. Und das ist jetzt im Neuen Testament nicht so 1:1 umsetzbar, weil offensichtlich der Tempel sozusagen einen Schritt weiter entwickelt wurde. Jesus selbst ist der Tempel, ist das, worauf der Tempel im Alten Testament hingezeigt hat und auch letztlich die Gemeinde, seine Gemeinde. Das heißt, die Gebote müssen auch aus diesen Gründen neu durchdacht werden und anders angewendet werden, wie sie im Alten Testament angewendet wurden. Jakobus 1, Vers 27, um nur ein Beispiel zu nennen, greift die alttestamentlichen Reinigungsgebote auf und wendet sie in der neuen Situation dieses weltweiten Tempels an, in der Gemeinde. Und Jakobus sagt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Aber, wir haben auch letztes Mal gesehen, trotz dessen, dass durch Jesus die Gesetze jetzt neu durchdacht werden müssen und in der Umsetzung zum Teil, also zum Beispiel in den Zeremonien des Alten Bundes, anders aussehen, macht Jesus in Matthäus 5, Vers 17 bis 20 deutlich, dass die Gebote Gottes, und Jesus meint wirklich die Gebote, haben wir auch gesehen, nicht einfach nur das Wort Gottes, dass die nicht aufgelöst werden dürfen. Im Gegenteil sagt er, unser Seelenheil, unser Eintritt in dieses Reich der Himmel hängt damit zusammen, ob wir die Gebote Gottes, wie er sagt, tun und lehren. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und wir haben letztes Mal auch als letztes kurz angerissen, wie das vereinbar ist mit Rettung allein aus Glauben. Aber hier dürfen auch Fragen noch offen bleiben und wahrscheinlich werden einige auch im Laufe dieser Predigt, so Gott will, geklärt werden in diesem Abschnitt. Wir werden heute einige Beobachtungen erstmal zu dem Kapitel 5, 17 bis zum Ende machen und das wird uns dann helfen in der Auslegung der einzelnen Texte, also einige Beobachtungen. Dann werden wir zwei einseitige Auslegungsmöglichkeiten, also zwei Fehlvorstellungen zur Bergpredigt anschauen, um dann als drittes zu schauen, was ist die Hauptforderung von Jesus in der Bergpredigt. Also einige Beobachtungen, dann zwei Deutungen, zwei Fehldeutungen und wieso sie falsch sind und dann drittes die Hauptforderung Jesu in der Bergpredigt. Jesus hat ja gerade gesagt, dass er gekommen ist, das Gesetz zu erfüllen, Vers 17, und es zu tun und zu lehren, im Vers 19. Und dass eben unsere Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer ebenfalls weit übertreffen soll. Und dann, das war Vers 20 vor, und dann im Vers 21 bis 26 zum Beispiel, redet er über das Töten. Und dann Vers 27 über das Ehebrechen. Und dann Schwören und über das Vergelten. Und dann über Liebe gegenüber unseren Feinden. Und einfach eine weitere Beobachtung, Jesus lässt auch viele Gebote unerwähnt. Er lässt sie aus. Zum Beispiel redet er hier nicht über Vater und Mutter ehren. Das heißt, Jesus gibt uns nicht hier eine vollständige Auslegung der 10 Gebote, sondern Jesus greift beispielhaft, exemplarisch einzelne Gebote des Alten Testaments auf. Nun, wozu macht er das? Was macht hier Jesus in dem Abschnitt? Was will er damit zeigen? Nun, und ich glaube, wir sehen das, wenn wir mal Verse 20 bis 22 im Zusammenhang lesen. Wir werden nämlich sehen, dass einzelne Bezüge zu den Geboten Gottes dazu dienen, die Aussage von Jesus im Vers 20 zu untermauern. Also Vers 20 beginnt ja, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und jetzt beginnt Jesus dafür zu argumentieren und er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber töten wird, der wird im Gericht verfallen sein. Das heißt, er greift die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten auf. Also solange wir niemanden töten, ist alles okay. Und Jesus sagt dann, nein, das stimmt nicht. Er sagt, ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wir sehen also immer wieder in den folgenden Versen, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ihr habt gehört, und dann ich aber sage euch. Und dabei kritisiert Jesus nicht die alttestamentlichen Gebote selbst, sondern die Art und Weise, wie diese von den damaligen Schriftgelehrten ausgelegt wurden. Und diesen Kontrast zwischen seiner Lehre und dem der Schriftgelehrten sehen wir sehr schön am Ende der Bergpredigt. Bitte schlagen wir mir zusammen auf, Kapitel 7, die Verse 28 bis 29. Jesus ist fertig mit seiner Bergpredigt und es geschah, Vers 28, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Das heißt, Fazit. Die Abschnitte, die wir gelesen haben, die beinhalten 5 Beispiele, wenn man sie zählt, die Jesus vorbringt, um zu unterstreichen, dass unsere Gerechtigkeit mehr sein muss als die der Pharisäer. Also man könnte anders formulieren, dass unser Denken, dass unser Fühlen und Handeln in Sachen Gerechtigkeit darüber hinausgehen müssen, was von religiösen Menschen erreicht werden kann. Und das sieht man auch am Ende dieser 5 Beispiele in den Versen, die wir zuletzt gelesen haben, Versen 46 bis 48. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Also in anderen Worten, ihr meint, ihr werdet fromm und gerecht, wenn ihr allein eure Brüder grüßt. Dabei machen das sogar die Nichtreligiösen und die Heiden. Und dann folgt eine Art Fazit von Jesus, Vers 48. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und der letzte Vers ist sozusagen ein Schlüssel zu einem ausbalancierten Verständnis der Bergpredigt. Ist ein Schlüssel zu einem ausbalancierten Verständnis. Und ich sage deshalb ausbalanciertes Verständnis, weil man beim Lesen dieser Gebote, die Jesus vorbringt, auf 2 Seiten vom Pferd fallen kann. Wir sind jetzt beim 2. Punkt, wir schauen diese 2 Deutungen an. Also man könnte erstens sagen, die erste falsche Deutung, die nenne ich Gesetz ohne Evangelium. Gesetz ohne Evangelium. Also die Art, die Bergpredigt zu lesen, als eine Art Methode, wie wir zu Gott kommen können. Das habe ich letztes Mal schon angerissen. Also Predigttitel wie zum Beispiel 4 Schritte, wie du von Hass frei wirst. Oder 3 Wege aus der Bitterkeit. Oder man könnte auch sagen, diese Menschen lesen die Bergpredigt nur als Anforderungen und Anleitung im Sinne eines Selbsthilfeprogramms. Und das Problem dabei, also es gibt viele Probleme damit, aber einige sind, dass wenn das stimmt, dass der Mensch durch sein Tun, durch das innere Potenzial in ihm, durch die Tatsache, dass er eigentlich irgendwo im Herzen gut ist, diese Anforderungen Gottes erfüllen kann, wieso muss dann Jesus zu Beginn der Bergpredigt Armut im Geist voraussetzen, Vers 3? Oder wieso setzt Jesus voraus, dass wir Gottes Barmherzigkeit brauchen, im Vers 7? Und wieso muss dann Jesus sein Volk von ihren Sünden retten? Wieso braucht es einen Retter? Und wieso muss dann Jesus am Kreuz den Zorn Gottes für den Menschen ertragen? Matthäus 26, 39. Also das sind einige Probleme, wir werden später auch nochmal vertiefend auf diesen Punkt zurückkommen. Aber die zweite Fehldeutung, und ich würde sagen, es ist eine häufigere Fehldeutung in unserer Zeit, ist Evangelium ohne Gesetz. Also vorher Gesetz ohne Evangelium, jetzt Evangelium ohne Gesetz. Wir haben schon letztes Mal auch angerissen, dass eigentlich Evangelium ohne Gottes Gebote gar kein Evangelium, gar keine frohe Botschaft ist. Nun, was meine ich mit dieser zweiten Sicht? Was ich damit meine, und ich hätte als junger Christ und durch meine damalige Gemeindeprägung auch ungefähr so argumentiert, dass die Anforderungen in der Bergpredigt nur theoretisch gemeint sind. Also im Sinne von, du und ich, wir sind alle Sünder und können eh nicht so leben, wie Gott es will. Und Jesus möchte uns hier nur zeigen, was Gott theoretisch fordern würde, wenn wir durch das Gesetz gerettet werden könnten oder müssten. Aber, und das würde man dann schnell anfügen, wir sind durch Glauben gerettet. Das heißt, deswegen betrifft mich das alles gar nicht so sehr. Also die Warnungen Jesu über Hölle, die wir gerade gelesen haben, und Gericht. Ich bin ja in Sicherheit durch Jesus. Und wenn jemand tatsächlich heute diese Dinge so lehren würde, wie damals Jesus, würde man das eher kritisch sehen oder eher als gesetzlich. Und diese zweite Sicht, die würde dann zu Vers 48 kommen, das nochmal dieser Schlüssel zum Verständnis, und würde sagen, das Wort vollkommen, Jesus fordert ja da, dass wir vollkommen sind, das bedeutet so viel wie perfekt im Sinne von sündlos. Und die Person würde dann vielleicht sagen, siehst du, wir können sowieso nicht sündlos sein, das ist ja eh hoffnungslos. Dieses Vollkommene, was Jesus fordert, ist nicht erreichbar. Also kann Jesus unmöglich das hier wirklich von seinen Nachfolgern fordern. Es sind theoretische Forderungen. Und ein Problem dieser Deutung ist natürlich, dass Jesus niemals sagt, keine Panik. Also das, was ich euch gesagt habe, hat euch wahrscheinlich ziemlich schockiert. Ich weiß ja, dass ihr nicht vollkommen sein könnt. Und deswegen werde ich einen zweiten Weg für euch ermöglichen. Ihr müsst nur noch an mich glauben jetzt und ihr werdet gerettet werden, ohne dass ihr wirklich das alles erfüllen müsst. Also bitte nehmt das alles nur als gut gemeinte Hinweise, Tipps, als eine Orientierung mit für euer Glaubensleben. Und Jesus sagt das nie. Im Gegenteil, Jesus sagt im Kapitel 7 gegen Ende der Bergpredigt, Vers 19, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jedem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, durch Jesus, deinen Namen, und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter, oder auch manche übersetzen, ihr Gesetzlosen. Jeder nun, der diese Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf dem Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Und deshalb, diese zweite Sicht auf die Bergpredigt ist eine Verzerrung, eine Fehlvorstellung dessen, was Jesus sagt. Es ist Evangelium in Anführungs- und Schlusszeichen ohne Gesetz, ohne Notwendigkeit zu gehorchen, letztlich ein Evangelium der Gesetzlosigkeit. Und wegen dieser möglichen Fehldeutung sagt ja Jesus in Kapitel 5, Vers 17, dass er eben nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen. Und deshalb können diese Forderungen nicht nur theoretisch gemeint sein. Jesus meint wirklich, dass seine Nachfolger so leben sollen. Und das bringt uns zu einem nächsten Punkt, der für mich persönlich ein Augenöffner war, nämlich Jesus fordert in seinen praktischen Anweisungen, in der Bergpredigt, nicht Perfektion. Er fordert nicht Sündlosigkeit. Und wir werden gleich sehen, was Jesus fordert. Er fordert sehr wohl etwas, aber es ist so hilfreich zu sehen, was Jesus nicht fordert. Und mit praktischen Anweisungen meine ich zum Beispiel, ich greife nur die erste auf, Vers 23. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Also Jesus hat gerade gesagt, wer seinen Bruder ohne Ursache und im Zorn du Narr nennt, dem höllischen Feuer verfallen sein wird. Aber seine praktische Anwendung hier schließt sogar mit ein, dass seine Nachfolger sündigen werden. Wenn dein Bruder etwas gegen dich hat. Und er sagt nicht, wenn du nun merkst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann verbringe dein ganzes restliches Leben mit Seufzen und Zähneknirschen als Vorbereitung auf dein ewiges Gericht. Er sagt, lass deine Gabe vor dem Altar, versöhne dich und dann komm zum Altar zurück. Also, in den praktischen Anweisungen fordert Jesus keine Sündlosigkeit. Was fordert also Jesus, wenn es nicht Sündlosigkeit ist? Also wir haben gesehen, Jesus fordert nicht Sündlosigkeit. Wir haben aber auch gesehen, dass Jesus mehr fordert, als die Schriftgelehrten und Pharisäer jemals aufbringen könnten. Er sagt ihnen, das, was ihr gerade noch so schafft, das schaffen die Zöllner. Und die von den Nationen, also die Gottes Gesetz gar nicht haben, das schaffen die genauso gut. Und Jesus sagt am Ende unseres heutigen Abschnitts, ihr sollt vollkommen sein. Ihr sollt eben nicht sein wie die Heiden, die Zöllner. Nicht, auch nicht wie die Gesetzesexperten, nicht wie die Pharisäer. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also in anderen Worten, euer Problem ist, dass ihr euch an Menschen messt, wo ihr euch an Gott und seine Güte, seine Gerechtigkeit, seinem Erbarmen, seinem Friedensstiften, seinem Leiden um der Gerechtigkeit willen messen sollt. Also so ähnlich wie bei der Gerichtsankündigung an Belsazar im Alten Testament, dem König von Babel, Daniel deutet ja die Schrift an der Wand, du bist auf eine Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. So ähnlich sagt Jesus, das wird nicht reichen, was ihr gerade noch so hinkriegt. Der Zugang zum Reich Gottes erfordert mehr, als ihr aufbringt. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Nun, wir haben ja gesehen, dass man beim Lesen der Bergpredigt auf zwei Seiten vom Pferd fallen kann. Also zwei falsche Reaktionen sozusagen auf das Lesen der Bergpredigt. Erstens Gesetz ohne Evangelium, Gesetz als Selbsthilfeprogramm. Zweitens Evangelium ohne Gesetz. Ich muss das hier nicht wirklich erfüllen, weil Jesus es schon erfüllt hat. Und diese falschen Auslegungen sind gleichzeitig programmatisch für den Menschen, also sind ein Programm für ihn, der ohne eine echte Beziehung zu Gott lebt. Menschen, die noch, Paulus würde sagen, im Fleisch leben. Stellt euch mal vor, ein renommierter Architekt, der sein Leben lang Gebäude gebaut hat, der bekannt ist, berühmt, und er will sich, hat richtig viel Geld auf der Seite und will sich und seine Frau ein Haus bauen. Und er sucht ein Grundstück und er findet mit seiner Frau zusammen ein Grundstück mit einem wunderschönen Blick. Und er erstellt in wochenlanger Arbeit die Pläne für ein Wohnhaus. Er organisiert den besten Bauleiter, den er kennt. Die besten Handwerke, die besten Materialien, alles öko natürlich und so weiter. Könnt ihr euch wahrscheinlich denken, er plant, beginnt den Aushub, das Kellergeschoss und dann kommen langsam so die Nachbarn vorbei und sie sind neugierig, was dieser Architekt noch alles machen wird mit diesem Grundstück. Und da dieser ja so berühmt und ausgezeichnet ist. Und die Presse kommt schließlich auch vorbei und die Pläne, die werden veröffentlicht auf seiner Webseite. Und es gibt nur Lob und Vorfreude, auch bei seiner Frau, die sonst vielleicht etwas mürrisch ist. Und mit seiner Frau zusammen planen die in langen Abenden so, wie sie die Zimmer einrichten werden. Und sie bestellen schon ganz viel Möbel. Und mitten im Bau kommen dann die ersten Probleme. Also plötzlich merkt einer, dass die Kellerwände Risse haben. Und er lässt einen Statiker rufen und der Statiker macht dann besorgniserregende Messungen von Spannungen überall in diesen Wänden. Und eine gründliche Prüfung des Untergrundes liefert dann einen 30-seitigen Bericht und er liest die ersten zwei Seiten und sieht schon, es ist ein schlechter Untergrund. Und die Prognose: zunehmende Instabilität und schließlich Einsturz. Und dieser Architekt steht jetzt vor einer Entscheidung. Will ich den Handwerkern absagen? Will ich meine Pläne durchkreuzen lassen, meine Frau enttäuschen, mich in der Öffentlichkeit als der dumme Architekt dastehen, der nicht einmal ein geeignetes Grundstück auswählen konnte? Aber vor allem will ich meine geliebten Ideen, die ich schon in meinem Herzen so gefestigt habe, der Billardraum mit der Minibar, den ich schon geplant habe, wo ich das Holz schon bestellt habe dafür, der Fitnessraum, will ich das alles aufgeben? Will ich wirklich das schon gebaute, investierte abreißen und noch einmal einen größeren, festeren Aushub beginnen, also harte, lange Arbeitsprozesse? Oder will ich einfach so weitermachen und hoffen, dass es gut kommt? Und dieser Bauleiter, der entscheidet sich fürs Weitermachen, weil es ist ja irgendwie so einfach. Ich muss niemanden enttäuschen dabei. Er weiß nur, kennt den Bericht nur. Und der Architekt tut zwei Dinge. Erstens, er versucht mit all seinen Mitteln, das Haus noch zu retten. Also, die Wände werden rissig und er beginnt dann den Keller zu stützen. Er macht so Metallstützen rein und die Wände, die spachtelt er zu und lässt sie neu streichen und macht so weiter und irgendwann merkt er, oh, die eine Wand muss ich wirklich stützen und dann baut er einen Anbau dazu, der zwar schön aussieht, aber eigentlich nur dazu da ist, die Wand zu stützen. Und dabei fokussiert er immer mehr auf einzelne Problembereiche, die dazukommen und weniger auf das eigentliche Problem. Und die Bergpredigt ist sozusagen der Prüfbericht des Untergrundes und die Forderung, neu anzufangen. Diese erste Reaktion des Architekten ist die Reaktion der Pharisäer auf Gottes Gesetz. Wir sehen auch bei ihnen ein zu wenig befunden werden, ein nicht genügend dem Gesetz und ein starker Fokus stattdessen auf Einzelheiten. Jesus rügt sie in Matthäus 23, Vers 23, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet, also ihr gebt einen Zehnten ab von der Minze und dem Dill und dem Kümmel und ihr habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben, diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Ihr Blindenführer, die ihr die Mücke seid, das Kamel aber verschluckt. Also die Mücke wird riesengroß, das Kamel wird verschluckt. Und Jesus fordert aber auch mehr, als die Schriftgelehrten und Pharisäer jemals aufbringen können. Genau wie dieser Prüfbericht von dem Architekten fordert. Und liebe Geschwister, es sind viele Menschen, die heute genauso sind. Jesus fordert mehr, als auch so manche konservative Gemeinde aufbringt, wo die Rocklängen alle stimmen, einheitliche Kopfbedeckung, wo ein grundsätzliches Bestreben nach Sittsamkeit da ist, wo in den Wohnzimmern kein Fernseher steht, wo darauf geachtet wird, dass die Menschen zum Bibelstudium kommen, die Gemeindebesuche nicht vernachlässigen, wo man Gäste einlädt, die Kinder so erziehen, dass sie sich brav verhalten. Jesus fordert mehr als das. Ich habe heute Morgen schon erwähnt, ein junger Mann, den ich kannte, der im Prinzip von einem Gebot zum nächsten gehüpft ist. Und sein Leben war voller Zwänge. Er fokussierte auf einzelne Aufforderungen, zum Beispiel auf die Aufforderung, anderen ein Glas Wasser zu geben. Und er gab auf seiner Arbeit ständig Menschen Wasser, aber er hat nicht mehr gearbeitet. Oder war so fokussiert darauf, dass er nichts mehr denken konnte. Und es gibt so viele, die eigentlich so ticken. Und bei uns allen ist eine Tendenz da, so zu ticken, so zu fokussieren auf einzelne Dinge. Meistens sind es Dinge, in denen wir sowieso gut sind. Und wir dann auf andere herabschauen, die das gerade nicht erfüllen, wo wir gut sind. Und wir vergessen dabei die Wichtigkeit von Dingen wie Barmherzigkeit und Recht. Und wenn wir so denken, liebe Geschwister, dann ist die Bergpredigt richtig ungemütlich. Und wir werden sehen, dass Jesu Forderungen in den nächsten Malen so radikal sind, dass sie uns in diesem Ansatz Gesetz als Selbsthilfeprogramm aufrütteln, erschüttern und entblößen. Jesus sagt im Vers 47, und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von der Nation dasselbe? Und wenn wir hier genau hinhören, was Jesus sagt, er sagt, dass solche äußerlich perfekte, gute, religiösen Menschen in vielerlei Hinsicht eigentlich genauso handeln wie die Welt. Nicht wahr? Also er vergleicht sie mit Zöllnern, mit Nationen. Und wenn wir genau hinsehen in unseren Gemeinden, dann sehen wir, das stimmt. Der Fernseher ist vielleicht nicht da, aber dafür das Smartphone, ever present. Die Musik in der Gemeinde ist zwar gut und voller Sinn und gute Texte, aber die Texte bringen keine Freude hervor. Oder es wird viel von Gottes Gnade und Güte geredet, aber die Menschen ruhen nicht in der Gnade Gottes. Sie freuen sich nicht darin. Sie sind nicht darin zufrieden und geborgen. Und stattdessen füllen sie die innere Leere dadurch, dass sie sich zum Beispiel von beruflichen Zielen einnehmen lassen oder vom Internetkonsum. Sie fliehen von der Einsamkeit in die Kaufsucht oder zur Trostschokolade. Wir auf Schweizerdeutsch sagen das Tröstele. Oder da wird in der Gemeinde viel gesagt von Ehrfurcht zu Gott, aber die Jugendlichen stehen alle unter der Fuchtel ihrer Altersgruppe oder der aktuellen Mode oder dem Gruppendruck in der Schule oder ihrer Freunde. Also sie haben viel gemeinsam mit der Welt. Und zurück zur Geschichte mit dem Architekten. Der Architekt, der tut auch etwas Zweites. Nämlich, er redet sich ein, dass alles doch in Ordnung sein wird. Sonst könnte er ja nicht mehr leben in dem Haus. Also er hat erzählt dann für sich innerlich auf, ich habe ja einen guten Baumeister, der hat es wirklich im Griff. Und die Handwerker, auf die kann ich mich verlassen. Die Qualität des Betons, des Holzes, alles super. Und er beruhigt sich und seine Frau, vor allem sein eigenes Gewissen durch diese Dinge. Mir wird schon nichts passieren. Ich bin abgesichert. Und hier sind wir bei der zweiten Fehldeutung, nämlich Evangelium ohne Gesetz, falsche religiöse Sicherheit. Ich muss das hier nicht wirklich erfüllen, weil Jesus es schon erfüllt hat. Und schaut mal, dieses Denken ist so tief im Menschen drin. Und wir sehen es immer wieder in den Konfrontationen zwischen Jesus und zwischen den Propheten im Alten Testament und den Menschen. Als Jesus den Juden in Johannes 8 sagte, dass seine Worte sie von ihrer Sünde freimachen würden, wenn sie darin blieben, dann sagen sie ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Also sie hatten eine religiöse Sicherheit in einem der hauptzentralen Punkte des Evangeliums, nämlich in Abraham, in dem Vater des Glaubens. Sie sahen ihre Sicherheit sogar im Heilsplan Gottes, aber es war eine falsche Sicherheit, die von den Realitäten in ihrem Leben und Handeln entkoppelt war. Das sieht man daran an der Frage, an der Aussage, wir sind nie jemandes Sklaven gewesen. Das ist doch so offensichtlich falsch. Die Juden waren ja ständig Sklaven, wenn man das Alte Testament anschaut. Sie waren zu der Zeit Sklaven der Römer. Sie waren Sklaven ihrer Sünde. Und Jesus spricht zu ihnen, Vers 39, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr die Werke Abrahams tun, so würdet ihr glauben, so wärt ihr gerecht. Ihr habt den Teufel, Vers 44, zum Vater und die Begierde eures Vaters wollt ihr tun. Also falsche religiöse Sicherheit. Und dieser Abschnitt hier in der Bergpredigt sagt, Jesus fordert mehr als das. Jesus fordert mehr, als unser christlicher Mainstream aufbringt. Wo im Namen von Jesus und im Namen der Freiheit des Geistes das Gesetz Gottes verdrängt wird. Wo individuelle Eindrücke und Emotion und Führung durch den Geist des Einzelnen der Maßstab ist und dadurch zentrale Lehren der Schrift nicht verbindlich gelehrt werden. Wo Ehebruch, das Zusammenleben vor der Ehe, das Ausleben von homosexuellen Beziehungen in der Kirche, aber auch eine Sucht nach Gaming, Unterhaltung bei Kindern, weltliche Worship-Musik offen und schamlos praktiziert werden. Und es gibt auch eine fromme Version dieser falschen religiösen Sicherheit. Die fromme Version ist eigentlich so eine Art Defizitorientierung. Und man sieht das ganz oft in eher konservativen Gemeinden. Das heißt, man sagt quasi, hier ist die Bergpredigt, hier sind die Forderungen Gottes und die Reaktion ist, man bleibt beim Defizit. Es ist eine Art, ich bin so ein armer Sünder und ich bleibe auch ein armer Sünder. Ich will nicht Änderung. Es ist eine Art Jammer-Dasein, ein Jammer-Christentum. Also ganz oft, wenn die Anforderungen Gottes in Gemeinden gepredigt werden, wird noch angefügt, aber das können wir sowieso nicht und wir sind so schlecht und wir versagen so und wir brauchen Gottes Vergebung und wir brauchen Gottes Kraft, dass er in uns wirkt. Und damit hebelt man die Anweisungen Gottes aus. Augustinus sagte, gebiete in mir, was vor dir wohlgefällig ist und bewirke das auch in mir. Also bewirke das, was du befiehlst. Und sein wunderschöner Satz, der zusammenfügt die Verantwortung des Menschen und die Kraft Gottes. Aber es ist ein Satz, der oft auch gebraucht wird, um dieses, ich kann es ja nicht tun, ich warte darauf, dass Gott es in mir tut, zu rechtfertigen. Jesus fordert mehr, als dass wir seine Fans sind, ihn emotional als Herr bezeichnen, aber er fordert auch mehr, als dass wir im Sündenpfuhl, in Selbstmitleid sinken und wühlen. Und es ist schockierend, was Jesus sagt. Jesus fordert mehr, als was fromme oder konservativen Gemeinden schaffen. Er fordert mehr als der Mainstream unserer Christenheit. Und er fordert mehr als der Elende, der ständig über seine Sünde jammert. Er sagt, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Nun, was fordert Jesus? Wir haben gesehen, er fordert nicht Sinnlosigkeit, aber er fordert definitiv mehr, als die Pharisäer und Schriftgelehrten jemals aufbringen können. Was fordert Jesus? Und ich stelle die Frage an euch. Blättert doch einmal zurück im Matthäus-Evangelium, weil Matthäus hat es uns schon gesagt, was Jesus fordert. Also die Frage geht an euch, was fordert Jesus in einem Wort? Buße. Matthäus 4, Vers 17, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Jesus fordert nicht ein Leben in Sündlosigkeit. Er hat dieses Leben gelebt, damit wir es nicht leben müssen. Aber er fordert ein Leben in der Buße. Und wir werden deswegen die nächsten Male sehen, wie echte biblische Buße. Buße ist ein missverstandenes Wort, ein Wort voller falscher Vorstellungen in unserer Kultur. Wir werden sehen, was echte Buße ganz konkret, Jesus wird hier konkret in der Bergpredigt, in einzelnen Lebensbereichen, wie diese Buße aussieht. Wir werden, so Gott will, die nächsten Male anschauen, 5 Aspekte von Buße und ich zähle sie hier nur auf. Erstens die Bereitschaft zu radikaler Versöhnung. Zweitens radikaler Kampf gegen Sünde in Gedanken und Tat. Drittens radikale Verbindlichkeit in der Ehe und viertens eine radikale Verbindlichkeit zur Wahrheit. Und das Wort radikal ist nicht dahergesagt. Wenn wir das lesen, sehen wir, es ist radikal. Fünftens eine radikale Liebe, die nicht an der Liebenswürdigkeit des Gegenübers gemessen wird. Aber zum Schluss für heute wollen wir sehen, und uns die Frage stellen, wie unterscheidet sich echte Buße ganz grundsätzlich? Also wie unterscheidet sich das, was Jesus hier wirklich fordert, von diesen beiden falschen Wegen, die wir gesehen haben? Jesus lehrt uns ja hier, was Buße bedeutet, in Abgrenzung zu dem, was die Pharisäer und Schriftgelehrten predigten. Also er sagt immer wieder, ihr habt gehört, ihr habt von euren Schriftgelehrten gehört, ich sage euch. Also in Abgrenzung bewusst zu Menschen, über die Paulus in Römer 10 zeugt, dass sie zwar Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Das ist nicht die Art Buße, die Jesus fordert. In Abgrenzung zu Menschen, die Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigenen aufzurichten trachteten. Und sich deswegen der Gerechtigkeit Gottes nicht unterwerfen. Sie haben nicht Buße getan, die Pharisäer. Der Architekt hat sein eigenes Gebäude der Selbstgerechtigkeit aufgerichtet. Und genauso ist es bei jedem von uns gewesen. Wir alle tendieren von Natur auf, von Kindheit an, Hand in Hand mit unserer Sünde ein Haus der Selbstgerechtigkeit aufzubauen. Das heißt, jedes Mal, wenn du Gründe suchst, Bitterkeit und Unversöhnlichkeit in deinen Beziehungen zu dulden, richtest du ein Gebäude der Selbstgerechtigkeit auf. Jedes Mal, wenn du in deiner Einsamkeit in Ehebruch oder sexuelle Befriedigung deine Rettung suchst und nicht in Gott. Jedes Mal, wenn du deinen Egoismus damit rechtfertigst, dass du nicht jedem zu Liebe verpflichtet bist. Jedes Mal, wenn du und ich unsere Schuldgefühle in Anklagen und Bitterkeit gegen Gott oder Mitmenschen ertränken. Jedes Mal, wenn du deine Sehnsucht nach Geborgenheit mit menschlicher Aufmerksamkeit befriedigen willst. Jedes Mal, wenn die Lust der Augen, der Stolz des Lebens, unseren Hunger nach persönlicher und stiller Gerechtigkeit vor Gott übertönt und uns wichtiger wird. Und jedes Mal, wenn wir gegenüber unseren Familienangehörigen unbarmherzig sind und hart und verurteilend. Und Jesus sagt im Kern der Bergpredigt, reiß dein Lebensgebäude ab. Begib dich auf den unangenehmen, demütigenden und langen Weg, das abzureißen, worauf du dein Vertrauen setzt. Reiß es bis auf die Grundmauern ab. Lies diesen Untergrundprüfbericht, lies die Bergpredigt, bestelle einen Bagger und mach den Aushub noch einmal ganz neu. Also, Jesus lehrt, den unangenehmen, demütigenden, langen und radikalen Weg der Buße. Und so fühlt sich wahre Buße an. Sie führt zum Glück und zur Freude. Und das haben wir betont. Und das möchte ich auch betonen. Luther sagte, Buße ist ein freudig Geschäft. Ist etwas, was zur Freude führt. Aber sie fühlt sich auch oft an wie ein Sprung aus einem sicheren, vertrauten Gebäude ins Ungewisse. Und Buße ist schwierig. Und das hören wir zu wenig in unseren Gemeinden. Bußen ist schwierig, so schwierig, dass die Pharisäer sich nicht dazu überwinden konnten. Es ist schwierig für das unveränderte Herz. So schwierig, dass es nur wenige tatsächlich tun. Und Jesus sagt das in Matthäus 7, Vers 14. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Es ist unangenehm, sich mit dem Bruder zu versöhnen, ihn um Vergebung zu bitten. Und erst recht, wenn wir in die Anforderung oder die Anordnung kommen, das Auge auszureißen, die Hand abzuschauen. Wir werden auch anschauen, was meint Jesus damit. Aber es ist offensichtlich, das ist unangenehm. Und wahre, echte, von Herzen kommende, gottgefällige Buße ist unmöglich, unerreichbar für den, der nur biblisch oder christlich sozialisiert ist. Für den, der nie eine Wiedergeburt erlebt hat. Und ich möchte dich fragen zum Schluss. Wo findest du diese falschen Einstellungen in deinem Leben und in deinem Denken? Also erstens, Gesetz ohne Evangelium. Wo halten wir unsere Lebensbereiche oder einen Lebensbereich für eigentlich ganz gut, dass wir ihn unter Kontrolle haben? Wo haben wir auf einzelne Aspekte des Gesetzes fokussiert und fühlen uns gerecht dadurch und sehen die Schuld des anderen ganz klar? Und Evangelium ohne Gesetz. Ich habe ja Jesus. Dann ist alles nicht so schlimm. Dann ist es nicht so schlimm, wenn ich das oder das nicht genau nehme. Oder die Einstellung, Gott muss es ja in mir wirken, ich kann es eh nicht. Diese verzerrte Augustinus-Sicht. Und bei beidem, wir neigen alle zu beiden Optionen. Beide, Gesetz ohne Evangelium und Evangelium ohne Gesetz. Wo scheue ich den unangenehmen, demütigenden, langen und radikalen Weg der Buße in meinem Leben? Wozu ruft dich Jesus heute? Heute, wenn ihr seine Stimme höret, so verhärtet euer Herzen nicht. Wozu ruft uns Jesus ganz klar auf heute? Ich möchte euch eine Weile geben, darüber nachzudenken und dann werde ich mit Gebet schließen. Jesus Christus, unser Lehrer, unser Retter. Wir danken dir für das Evangelium. Wir danken dir für dein Kommen, dein Leben, dein Lehren, dein Sterben für uns. Herr, wir bitten dich, dass du durch deinen Geist, durch den Geist Christi in uns wirkst, das Wort, was du gesprochen hast vor 2000 Jahren, in uns lebendig werden lässt und in uns anwendest. Und Herr, wir bitten dich um deinen Segen in dieser Woche. Amen.